The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Samstag, der 24. September. Unsere Welt, sie sortiert sich derzeit neu. Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass sich neue Allianzen zusammenschließen, die wir gestern noch für undenkbar gehalten haben. In der sogenannten Shanghai-Gruppe zum Beispiel, da kooperieren China, Russland und auch andere Staaten aus Asien, darunter auch Indien, und die Türkei klopft auch schon an die Tür. Was ist da los mit dem Westen, mit Europa, und welche Rolle spielen wir Deutsche bei dem Ganzen? Wir waren es ja gewohnt, zumindest als Europäer, als Westen im Zentrum der Macht zu stehen oder uns als solche stehend zu fühlen. Und jetzt, die Welt ist im Wandel, im geopolitischen Umschwung. Aber wohin schlägt dieses Pendel? Über die neue Weltordnung, die ja noch eine Welt in Unordnung ist, spreche ich mit Parag Khanna. Er stammt aus Indien, ist amerikanischer Staatsbürger, aufgewachsen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, New York, und in Deutschland hat er auch gelebt. Und jetzt wohnt und arbeitet er mit seiner Familie in Singapur. Parag Khanna ist Migrations- und Globalisierungsexperte par excellence. Er lebt sein Thema gewissermaßen, weshalb sich viele Regierungs- und auch Staatschefs für seine Sicht der Welt interessieren. Darunter auch der deutsche Bundespräsident, den Parag Khanna kurz bevor er zu uns ins Studio kam, besucht hatte. Ich wünsche Ihnen jetzt ein vertiefendes, ein erkenntnisreiches Gespräch. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Parag Khanna.
Einen sehr schönen guten Morgen, Herr Steingart.
Wir sind ja alle unfassbar progressiv, sprechen den ganzen Tag von künstlicher Intelligenz und Disruption. Und dann macht ein Mann Krieg mit den Zutaten des 19. Jahrhunderts, mit Öl, mit Gas, mit Panzern und mit Panzerhaubitzen und all dem Zeug, das wir eigentlich glaubten, überwunden zu haben. Sind wir zu naiv, weil wir zu progressiv sind?
Es kommt darauf an, was man mit wir versteht. Also natürlich in Russland nicht, in China nicht. In großen Teilen der Welt herrschen noch diese alten sozusagen Regeln des 19. Jahrhunderts, die traditionellen geopolitischen Mittel. Und die sind dafür da, sogar angewandt zu werden. Das hat Putin gemacht. Und es ist erinnert daran, dass wo Grenzkonflikte nicht gelöst sind, wo die Grenzen nicht ganz klar deutlich von beiden Seiten anerkannt worden sind, gibt es immer das Potenzial, dass eskaliert wird. Und das ist gerade, was passiert ist. Und es wird auch anderswo auf der Welt stattfinden.
Aber was sehen wir da? Sehen wir da einen Herrscher, der sich zu neuer Größe und Großartigkeit entwickelt? Oder sehen wir ein Weltreich im Vergehen und das versucht, andere noch mit in seinen Tod zu ziehen?
Eher das Zweite. Ich meine, er hat begrenzten Ehrgeiz, könnte man sagen. Nicht, dass Russland überhaupt die Fähigkeit oder in der Lage ist, ein Weltimperium wieder aufzubauen oder überhaupt einzurichten, so wie etwa China, sondern er hat ganz begrenzte, spezifische Ziele, und die Krim ist natürlich eins von denen gewesen. 2014 hat er natürlich auf die Krim angegriffen, und das mit Donbass in Ostukraine und was in 2008 gegenüber Georgien passiert ist, aber weiter muss es nicht unbedingt geben.
Er hat keine europäischen, paneuropäischen Ambitionen, glauben Sie?
Auch wenn er die hätte, wie würde er die überhaupt einsetzen? Das ist, wie gesagt, man schaut auf die Kapazität des Staates in der Geopolitik, und die Staatskapazität von Russland nimmt in der Tat wirklich ab und wird auch jetzt noch schneller schwächer, nicht nur wegen der Sanktionen. Russland wird schwächer dadurch, dass der Krieg so missgeführt worden ist.
Ich schaue allerdings nicht nur auf Russland dabei, sondern auch auf die Freunde und die Partner und die Verbündete. Und da sehe ich Indien auf einmal um die Ecke kommen, da sehe ich China und da sehe ich eine Achse von Staaten, die nicht nur viele Menschen, sondern auch viele Ressourcen haben.
Es ist keine Achse, aber es hätte uns auf jeden Fall nicht überraschen sollen, dass die asiatischen Länder, seien die demokratisch oder autoritär, sich nicht seitens von Russland entschieden haben, sondern sich von unseren Sanktionen etwas ferngehalten haben. Und die haben auf die eigenen Prioritäten geschaut, nämlich billiges Gas importieren zu wollen. Natürlich aufgrund der wachsenden Wirtschaften und des Bedarfs in den eigenen Wirtschaften. Und das heißt, das ist keine es gibt natürlich keine Achse zwischen demokratischen und nicht demokratischen Staaten. Indien und China vertreten natürlich keine Allianz, aber die haben beide ähnlich gehandelt.
Sind im Shanghai-Abkommen mittlerweile doch auch militärisch mittlerweile verbunden miteinander, ökonomisch sowieso. Indien ist in die Lücke gesprungen, hat viel von dem Gas abgekauft, das der Westen nicht mehr genommen hat. Nicht ganz so harmlos, wie man gedacht hätte, für die weltgrößte Demokratie.
Ganz genau. Obwohl, wie gesagt, das hätte man nicht erwarten sollen. Dass die Inder nur aus dem Grund, weil das eine durch die Demokratie gekennzeichnete Staat ist, wie uns handeln würden oder auf unserer Seite stehen würden. Die schauen immer auf die eigenen Interessen. Die haben auch großen Verdacht uns gegenüber. Keiner ist von uns, beziehungsweise sei es Deutschland, gut, haben die Inder natürlich nicht von Deutschland erwartet, dass große geopolitische, strategische Hilfe geliefert wird in ihrem Grenzkonflikt gegenüber China, aber von den USA sind die auch dann vernachlässigt worden vor 3 Jahren. Und das heißt, die sind sehr misstrauisch gegenüber dem Westen. Auch wenn jetzt gerade übrigens sehr eng kooperiert wird. Und das ist das Interessante. Indien begibt sich gerade bei diesem Shanghai Cooperation Organization Gipfel in Zentralasien, wo, wie Sie gesagt haben, China auch beteiligt ist, sind aber dann immer enger mit den USA verbunden in Sachen militärische Zusammenarbeit im Indischen Ozean, zusammen mit Japan, Australien und so weiter im Rahmen dieses Quad-Abkommens. Insofern spielen die alle Seiten. Und was man von Asien erwarten sollte, ist, dass asiatische Staaten immer allen Seiten spielen werden. Das Wort Allianz gibt es ja keinerlei in asiatischen Sprachen noch in der Praxis, auf keinen Fall.
Das heißt, wir sind zu sehr geprägt von unserem eigenen Denken als The West, der Westen, und glauben, dass die anderen auch Blöcke bilden. Aber die wollen gar keine Blöcke bilden, sondern suchen situative, interessengeleitete Allianzen, die gar keine Allianzen dann sind.
Und zwar immer. Und deswegen merkt man, dass trotz der geopolitischen Spannungen, die entstanden sind, die es seit Jahrtausenden sogar gibt zwischen China, Japan, Südkorea zum Beispiel, Indien, die versuchen auch gelegentlich miteinander wirtschaftlich zu kooperieren. Also die geoökonomische Annäherung findet statt, trotz geopolitischer Entfernung und Spannungen.
Da bin ich gleich bei einem Ihrer großen Irrtümer, habe einen TED-Talk gehört von vor 12 Jahren, wo Sie gesagt hatten, dass wenn wir uns fokussieren, nicht auf die Grenzen, die unsere Länder begrenzen, sondern auf die Linien, die diese Grenzen überschreiten, also auf Infrastruktur. Ich sage jetzt als Deutscher auf Gasröhren zum Beispiel. Ja. Wenn wir uns auf diese Linien, die cross-border aktiv sind, beschränken, dann werden wir unser Ziel einer grenzenlosen Welt erreichen. Das war eine schöne Vision.
Es war in der Tat etwas subtiler als diese Zusammenfassung. Aber Sie haben recht, dass ich gehofft habe, dass die Verbindungen, dass Infrastruktur uns vernetzen würde. Das hat es auch in der Tat auch getan.
Das hat ja auch die deutsche Politik auch gehofft und es hat ja auch Jahrzehnte funktioniert.
Aber gleichzeitig habe ich behauptet, dass es auch eine Art Hebel ist. Und so ist es auch mit der Infrastruktur. Also wer ist an wen angewiesen durch diese infrastrukturellen Verbindungen? Ich habe nachher ein ganzes Buch dazu geschrieben, Connectography, und es handelt sich nur um Infrastruktur und Lieferketten. Aber die Abhängigkeitsbeziehungen, die dadurch geschaffen werden, wie gesagt, die Hebelkräfte, weil das ist auch das Mittel vom Imperium. Imperien erstecken sich nicht auf die Welt nur durch Armeen, sondern auch durch die Infrastruktur. Und das hat man kennt man eigentlich seit Jahrhunderten mit Bahnschienen zum Beispiel, wie die Briten in Afrika und Südasien, die Russen in Zentralasien und jetzt auch China mit der sogenannten neuen Seidenstraße. Das ist auch alles Infrastruktur. Aber wie ich die dargestellt habe, das sind auch die Mittel für Eroberung.
Aber Ihr Irrtum war ja der Irrtum dieses Jahrhunderts, wenn man so will. Wir hatten ja gehofft, Handel durch Wandel, wir hatten gehofft, durch das Erdgasröhrengeschäft, durch unsere Energiepartnerschaft würden wir Krieg in Europa für immer unmöglich machen, weil wir uns gegenseitig ja so viel Nützliches zu bieten haben. Warum ist diese Rationalität, die hinter dieser Ihrer und der deutschen politischen These stand, warum ist die nicht aufgegangen?
Die ist aber noch nicht so, hat sich noch nicht als total falsch erwiesen. Es gibt natürlich die eine oder andere Ausnahme, könnte man sagen.
Aber unser Partner hat Europa einen Krieg beschert, den ersten Krieg nach dem Großen Krieg.
Das stimmt. Das, wie gesagt, das ist ein Ausnahmezustand. Das ist ein Ausnahmefall. In Asien gibt es trotz, wie gesagt, große, noch tiefe geopolitische Spannungen zwischen Großmächten ist dieser dritte Weltkrieg noch nicht ausgebrochen. Also da ist ein regionaler Konflikt hier zwischen Russland und Ukraine ausgefochten wird, unterwandert nicht der Gesamtthese oder dem Ansatz, dass es mehr Kooperation entstehen kann zwischen Staaten aufgrund der Marktverbindungen und Marktregelungen und Annäherung und so weiter. Dies gibt es auf globaler Ebene. Und Handel durch Wandel, was jetzt gerade natürlich schlecht gemacht wird, das gilt ja immer noch. Das kann man nicht verleugnen, dass im vergangenen Jahrhundert große Wandlungen herbeigeführt worden sind aufgrund von Handel. Aber näher gesagt, obwohl das nicht reimt, Wandel durch Investition ist die eigentliche Realität, was sehr gut durch die Politikwissenschaft und historische Untersuchungen belegt worden ist. Also wenn man in Schwellenländer, sagen wir mal, investiert, dann gibt es greifbar und dauerhaften Wandel, nicht nur in der Marktregulierung, sondern auch teilweise in anderen Aspekten der Gesellschaft. Also Wandel durch Investition würde ich immer noch befürworten.
Ich würde es auch befürworten, bin trotzdem Realist genug, um zu sehen, dass wir viele dieser Investitionen in Russland abschreiben müssen, auf Nimmerwiedersehen. Verschwinden die aus der Bilanz der deutschen und der amerikanischen Konzerne, McDonald's, Coca-Cola, Henkel, Daimler, alle haben ihre Fabriken stehen und liegen lassen müssen. Dieses Geld ist weg und es hat den Krieg nicht verhindert. Hm. Und auch der Handel durch Wandel, unsere Energiepartnerschaft liegt in Trümmern und wird wahrscheinlich in Jahrzehnten auch nicht wieder revitalisierbar sein.
Es gab ein Sequel, ein zweites TED-Talk, was ich gemacht habe, sieben Jahre später, wo ich gerade auf Russland gezeigt habe und habe gewarnt, dass Russland viel weniger verbunden sei mit globalen Märkten und deswegen sei Russland aggressiver als andere Staaten. Also Verbundenheit, wie gesagt, ist ein wichtiger Anreiz, ein Gegengewicht zum Konfliktpotenzial oder zur Aggressivität. Aber die Entziehung der Investitionen aus Russland kam zu spät und wie gesagt, Russland wäre oder sah sich im Selbstverständnis als weniger davon angewiesen, vor allem zu einem Zeitpunkt, wo die Energiepreise sehr hoch waren. Aber das, was jetzt stillsteht, ist vielleicht nicht für alle Ewigkeit. Vor 3 Jahren haben viele gedacht, man begebe sich nie wieder in Saudi-Arabien zu Investitionen wegen der Ermordung von Jamal Khashoggi, dem Journalisten. Aber jetzt, 3 Jahre später, ging Präsident Biden selber nach Saudi-Arabien.
Weil er dringend ein bisschen Öl braucht.
Das unter anderem, aber es gibt auch Druck von den gleichen Geschäften. Also es gibt durchaus das Szenario, dass man doch wieder mit Russland handelt. Und ich glaube auch, dass nicht nur die deutsche Industrie, sondern auch europäische Diplomaten und Strategen sollten auch dafür ein bisschen planen.
An dieser Stelle blenden wir uns aus. Das Gespräch mit Parakana ging natürlich noch weiter. Wir haben über die Rolle der USA gesprochen und darüber, wie unterschiedlich sich Europa und die USA in dieser Welt positionieren. Stichwort Decoupling. Mit Parakana habe ich auch über die bevorstehenden Zwischenwahlen in den USA gesprochen und auch darüber, warum er ein so enges Band zu Deutschland pflegt. Sie können das Gespräch mit diesem Globalisierungsexperten jederzeit in voller Länge hören auf thepioneer.de oder auch in unserer The Pioneer App. Werden Sie dafür doch einfach Mitglied und unterstützen Sie unseren werbefreien und 100% politisch unabhängigen Journalismus. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Teil dieser Erneuerungsmission im deutschen Journalismus werden. Mein Name ist Gabor Steingart. Bleiben Sie mir gewogen. Wir hören uns am Montag wieder.